Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung des zweiten Korintherbriefes. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 15 bis 20. Und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr abermals eine Wohltat empfinget. Von euch aus wollte ich nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen nach Judäa. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, so dass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein ist? Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. In solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, schreibt Paulus, nämlich in dem Vertrauen innigster Verbundenheit, in der einer des anderen Ruhm war, was beim Kommen, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus völlig offenbar sein würde. So schreibt er in Vers 14, dass wir euer Ruhm sind, wie auch ihr unser Ruhm seid am Tage unseres Herrn Jesus. In diesem Vertrauen also hatte er seine Reisepläne gemacht, um den Gläubigen in Korinth eine zweite Wohltat, abermals eine Wohltat, eine zweite Wohltat oder wörtlich eine zweite Gnade zu schenken. Die erste Gnade hatten sie empfangen, als sie unter der Verkündigung des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter zum lebendigen Glauben an Christus gekommen waren, das Evangelium gehört hatten und dieses Evangelium im Glauben auch angenommen hatten. In dieser Gnade sollten die Korinther weiter gefestigt werden. Sie sollten dazu ermutigt werden, in dieser Gnade zu bleiben, in dieser Gnade zu wachsen. Wie Petrus auch schreibt in seinem zweiten Brief, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Als Barnabas damals nach Antiochia kam, wo das Evangelium auch unter den Griechen verkündigt worden war, sah er, so heißt es, sah er die Gnade Gottes und er ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das erinnert uns vielleicht auch an die Worte unseres Herrn Jesus in Johannes Kapitel 15, in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wo der Herr Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch, bleibet in mir. Im Grunde ist unser ganzes Glaubensleben eine einzige Kette von Gnadenerfahrungen. Wir sind Dauerempfänger der Gnade Gottes in Christus Jesus und lernen darin den Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes immer besser kennen. So bezeichnet der Apostel Paulus unseren himmlischen Vater am Anfang dieses zweiten Korintherbriefes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Darauf kommt es also an, diesen Gott, der sich so in Christus Jesus geoffenbart hat, als Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, immer besser kennenzulernen. In Christus Jesus schauen wir in das Herz unseres himmlischen Vaters, voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Paulus wird nicht müde, diese Gnade Gottes in Christus zu rühmen. Durch Gottes Gnade, so schreibt er, bin ich, was ich bin. Er rühmt die Gnade Gottes, die es aus einem Verfolger der Gemeinde Jesu einen Apostel und einen Verkündiger des Evangeliums gemacht hat. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wenn es um seinen Dienst geht, da kann er bezeugen, dass er mehr gearbeitet hat als die anderen Apostel und fügt hinzu, nicht ich aber, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Hinsichtlich seines Verhaltens unter den Menschen in Aufrichtigkeit und mit lauteren Beweggründen, die ja von den Korinthern, von einigen unter ihnen angezweifelt wurde, spricht er ebenfalls von der Gnade Gottes. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes, unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei euch. Also in der Gnade Gottes. Unter der Gnade Gottes ist es möglich, ein Leben in Einfalt und göttlicher Lauterkeit zu führen. Und zwar zunächst als solche, die grundsätzlich durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für uns vergossen hat, gereinigt worden sind, sodass man ein gutes Gewissen haben kann. Dann aber auch als solche, von denen der Hebräerbrief schreibt, unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen, das heißt ein Leben zur Verherrlichung Gottes, ein Leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Wir geben uns Mühe darin, so schreibt er. Unser Trost ist es, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Dieses Bemühen nach bestem Wissen und Gewissen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu seiner Verherrlichung und zum Wohl der Mitmenschen zu führen, ist nur, und das wollen wir dick unterstreichen, ist nur ausschließlich unter der Gnade Jesu möglich. Setzen wir unser Vertrauen mehr auf unser eigenes Bemühen, als stünden wir noch unter der Herrschaft des Gesetzes, so besteht das Ergebnis in den sogenannten toten Werken, von denen der Hebräerbrief spricht. Heuheschen definiert diese Werke wie folgt. Tote Werke sind Dinge, die wir unserer Meinung und unseren Gefühlen nach tun sollten, um bessere Christen zu werden, die wir aber noch nie ganz verwirklichen konnten. Das sind tote Werke. Typisches Merkmal dieser toten Werke ist, dass es bei allem Bemühen immer wieder heißt, man müsste eigentlich, man sollte eigentlich, man müsste eigentlich mehr in der Bibel lesen, man müsste sich eigentlich mehr um andere kümmern, man müsste mehr beten, man müsste mehr Geduld haben, man müsste eigentlich mehr den Herrn Jesus bezeugen. Das ist typisch, typisches Merkmal für tote Werke. Auf diesem Weg dreht man sich wie die Kinder Israel auf ihrer Wüstenwanderung ständig im Kreis herum, ohne irgendwelche Fortschritte zu machen. Ständig kommt man mit den eigenen Anstrengungen zu kurz und hat darum ein schlechtes Gewissen. Man läuft also auch dauernd mit einem schlechten Gewissen herum. Die Frage, die wir jetzt einmal stellen wollen, falls es solche unter uns gibt, denen es ähnlich ergeht, wie ich es gerade geschildert habe, bist du eigentlich durch dieses man müsste eigentlich, man sollte eigentlich in deinem Glaubensleben schon weitergekommen? Hast du da Fortschritte gemacht in der Gnade Jesu? Es gibt auch die andere Möglichkeit, dass man deprimiert ist, zutiefst deprimiert. Es gibt die Möglichkeit, zu einem Heuchler zu werden. Die Gefahr der Heuchelei ist auf diesem Gesetzesweg groß. Nicht von ungefähr bezeichnet Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten als Heuchler. Das griechische Wort für Heuchler bedeutet Schauspieler. Wir geben dann in der Regel mehr vor zu sein, als wir in Wirklichkeit sind. Unsere frommen Worte, die Lieder, die wir singen, sind geistlich nicht wirklich gedeckt. Ich denke auch manchmal, wir wissen gar nicht, bei manchen Liedern zumindest, was wir da eigentlich singen. Ja? Wir sind uns dessen gar nicht so richtig bewusst. Wenn wir uns dessen bewusst wären, was manche Lieder beinhalten, dann wären wir mit dem Singen ein bisschen zurückhaltender. Ne? Oftmals ist das gar nicht von unserem Inneren gedeckt. Sie entsprechen also nicht dem Inneren des Menschen. Und die Folge davon kann sein, dass man mit der Zeit das Echte vom Unechten nicht mehr unterscheiden kann. Ne? Das ist die Folge davon. Das ist also typisch für diesen Gesetzesweg, den viele gehen, um es noch einmal zu sagen, wie die Kinder Israel sich in der Wüste ständig im Kreis drehen, so drehen sich diese Menschen ständig um sich selbst, um ihre eigenen Bemühungen, man sollte, man müsste eigentlich, und sie merken gar nicht, dass sie auf diesem Weg nicht nur verzagt werden können auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite zu Heucheln werden können. Die nach außen hin mehr vorgeben zu sein, als sie in Wirklichkeit in ihrem Herzen sind. Ob wir uns dieser Sünde nicht alle schuldig gemacht haben, ihr Lieben? Wir brauchen Reinigung von diesen toten Werken durch das Blut Jesu. Davon spricht der Hebräerbrief. Dass wir in unserem Gewissen gereinigt werden von den toten Werken, damit wir mit einem guten Gewissen unseren Weg gehen können. Unter der Gnade, nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade, werden wir durchläutert, wir werden mehr und mehr umgestaltet in das lautere Wesen unseres Herrn Jesus, ist ein Prozess. Wir werden mehr und mehr echt, mehr und mehr echt. Also von solchen eigenen vergeblichen Bemühungen, von denen wir gerade gesprochen haben, hat uns das Blut Jesu am Kreuz erlöst. Es hat unser Gewissen von den toten Werken gereinigt, von diesem, man müsste eigentlich, man sollte eigentlich. Und es bessert sich nicht. Es wird gar nichts anders. Das Blut Jesu hat uns von diesen toten Werken gereinigt, sodass wir uns nun unter der Herrschaft der Gnade um ein Gott wohlgefälliges Leben bemühen dürfen. Da geht es auch um ein Bemühen. Es gibt ein Bemühen unter dem Anspruch des Gesetzes, im Gesetzesbund. Und es gibt ein Bemühen unter der Herrschaft der Gnade Jesu. Davon spricht Petrus in seinem zweiten Brief, wenn er sagt, befleißiget euch, bemüht euch. Das ist ein anderes Bemühen, ein anderes sich befleißigen als unter der Herrschaft des Gesetzes. Das müssen wir fein unterscheiden. In dem einen Fall wird sich nichts ändern, im Gegenteil. Im anderen Fall dürfen wir auch gelingen haben unter der Gnade, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Ein gutes Gewissen haben, trotz gelegentlichen Versagens. Es gibt also, um es noch einmal zu sagen, ein Bemühen unter der Herrschaft des Gesetzes, im Gesetzesbund, oder als stünden wir noch unter Gesetz, oder aber unter der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, in der er alles schon vollbracht hat, was wir jetzt zu tun haben, wonach wir uns ausstrecken sollten. Alles, was wir tun, so heißt es in einem der Propheten, hast du für uns schon vollbracht. Wir wandeln also in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das geschieht allein unter der Gnade. Die Gnade in Christus hat alles an unserer Stelle vollbracht, was Gott von uns erwartet. Und zwar hundertprozentig in der Rechtfertigungsgnade, Glaubensgerechtigkeit. Und sie wirkt alles Gott wohlgefällige Leben in uns, wenn das auch nicht vollkommen ist in dieser Zeit und Welt. Das nennen wir Heiligung und auch Dienst für den Herrn. Darum also kann Paulus hier dieses klare und ruhmreiche Zeugnis zur Ehre Gottes abgeben. das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei euch Gläubigen in Korinth. Ihr habt mich ja kennengelernt. Das will er damit sagen und wisst, was die Gnade in meinem und in dem Leben meiner Mitarbeiter gewirkt hat. Die Gnade, die ihn freigemacht hatte von dem Druck und dem Fluch des Gesetzes, diese Gnade hatte sich bei Paulus und seinen Mitarbeitern in einer erstaunlichen Art und Weise in ihrem Verhalten offenbart. Geprägt von lauteren Motiven, das ist ja das Entscheidende hier, nicht nur äußerliche Taten, sondern die Gesinnung unseres Herzens, die Motive, die Beweggründe unseres Herzens, die waren echt bei Paulus und seinen Mitarbeitern. Das Wort Motiv heißt Beweggrund. Es stammt aus dem Lateinischen, bewegen, antreiben. Das Wort Motor ist damit verwandt, ja? Motor. Was treibt uns in unserem Verhalten, in unserem Dienst für Gott? Was treibt uns, was bewegt uns? Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten oder die eigene Frömmigkeit, in der wir uns selbst letztlich noch die Ehre geben, was treibt uns? Ne? Und das hatte Paulus unter der Gnade, durch die Wirkung des Heiligen Geistes und auch seine Mitarbeiter. Rechte Beweggründe, ein lauteres Wesen. Und somit, weil das so war, weil er das wirklich auch so bezeugen konnte von sich und auch von den anderen, guten Gewissens, konnte er darum den Vorwurf der Leichtfertigkeit von Seiten der Korinther mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Das haben sie ihm nämlich vorgeworfen. Paulus, du bist nicht lauter, du bist nicht aufrichtig, ja? Und Paulus schreibt dazu, bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Bestimmte Reisepläne hat er ja gehabt. Oder ist mein Vorhaben fleischlich, sodass das Ja-Ja bei mir auch ein Nein-Nein ist? Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Wollen wir uns noch einmal in kurzen Zügen den Grund dieses Vorwurfs vor Augen führen? Wir haben darüber schon am vergangenen Sonntag gesprochen und etwas gelesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16. Und seine Reisepläne hatte Paulus die Korinther natürlich mit einbezogen, aber inzwischen hatte sich die Situation in der korinthischen Gemeinde so verschärft, dass Paulus aufgrund einer sorgenvollen Nachricht durch Timotheus, der inzwischen in Korinth gewesen ist und dann ihm Bericht erstattet hatte, einen traurigen kurzen Besuch bei ihnen machte. Paulus machte also sofort einen Besuch, verließ die Arbeit in Ephesus, reiste nach Korinth, kam dann aber auch schnell wieder nach Ephesus zurück. Bei diesem Zwischenbesuch kam es nicht zu einer Klärung der Verhältnisse zwischen ihm und den Korinthern. Und bei diesem Zwischenbesuch hatte er dann zugesagt, einen bald sehr ausgiebigen Besuch bei ihnen zu machen, um Dinge klären zu können, und darum den ersten Reiseplan etwas verändert. Von seinem Vorhaben schreibt er, und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr abermals eine Gnade empfinget. Von euch aus wollte ich nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen nach Judäa. Also er wollte wirklich einen ausgiebigen Besuch bei den Korinthern machen. Und dieses Versprechen hielt er nicht ein. Es war inzwischen ein Vorfall in Korinth eingetreten, Von dem wissen wir nichts Genaueres. Einzelheiten werden uns darüber nicht berichtet. Paulus kommt darauf zu sprechen im zweiten Kapitel seines Briefes. Und darum hielt er es, um sie zu schonen, so schreibt er. Um sie zu schonen, nicht für ratsam, jetzt persönlich zu ihnen zu kommen. Er sandte stattdessen Titus mit dem sogenannten Tränenbrief, der glücklicherweise seine Wirkung nicht verfehlte, wie wir dann in Kapitel 7 lesen können. Und er wollte zu einem späteren Zeitpunkt dann zu ihnen kommen. Also, das war die Situation. Paulus hatte ihnen versprochen, einen Besuch bei ihnen zu machen, aber er machte diesen Besuch nicht. Und zwar nicht aus irgendwelchen egoistischen Gründen, sondern um ihretwillen nicht. Weil er wusste, es bringt im Moment nichts. Es kommt zu keiner Klärung. Und dieses Fernbleiben wurde ihm von einigen Gemeindegliedern als Unzuverlässigkeit ausgelegt. Paulus meint nicht, was er sagt, bei ihm ist ein Ja immer auch gleichzeitig ein Nein. Paulus ist unaufrichtig, auf dessen Wort kann man sich nicht verlassen. Bei ihm geht es also nach der Weise, wie sich übrigens einmal ein ehemaliger Bundeskanzler äußerte. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Das warfen sie ihm vor. Paulus, wenn du sagst ja, dann meinst du gar nicht ja. Dann meinst du gleichzeitig nein. Auf dich kann man sich, auf dein Wort kann man sich nicht verlassen. Und gegen diesen Vorwurf wehrt sich Paulus ganz entschlossen. Wie wir es auch gelesen haben. Bin ich leichtfertig gewesen? Übrigens machten sie ihm auch das zum Vorwurf, dass er hier klar und deutlich Stellung nahm und ihnen sagte, ich bin nicht leichtfertig gewesen. Ich habe das nicht getan um meinetwillen, sondern ich habe euch nicht besucht um euretwillen. Auch das machten sie ihm zum Vorwurf. Wir lesen das in Kapitel 12, Vers 19. Paulus rechtfertigt sich schon wieder. Ja? Er will sich ja nur selbst verteidigen. Es geht ihm letztlich nur um sich selbst, um seine Person. Stellen wir uns das einmal vor. Ne? Wir haben ja einen ganz anderen Eindruck von Paulus. Ne? Wie erhaben über jeden Zweifel ist in unseren Augen der Apostel Paulus. Aber wir sehen, was er zu durchleiden hatte. Dass sie ihm tatsächlich diesen Vorwurf der Unlauterkeit, der Unaufrichtigkeit machen. Unglaublich, möchte man sagen, ja. Warum schweigt Paulus nicht dazu? Warum redet er? Nun, wir haben bereits darauf hingewiesen, es ging ihm nicht um sein persönliches Ansehen, sondern worum ging es ihm eigentlich? Es ging ihm um die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft. Das gibt es natürlich auch, dass jemand durch sein schlechtes Verhalten im alltäglichen Leben und seine unlautere Gesinnung die Wahrheit des Evangeliums verdunkelt. Das gibt es auch. Das kann man aber mit absoluter Sicherheit dem Apostel Paulus nicht unterstellen. Das kann man nicht von ihm behaupten. Vielmehr machte er sich Sorgen darüber. Die Gläubigen in Korinth könnten zu dem Schluss kommen, wenn Paulus so unzuverlässig ist, wer weiß, ob es nicht auch die Botschaft ist, die er verkündigt. Und da sehen wir, worauf es Paulus hier ankommt. Nämlich auf die absolute Zuverlässigkeit des Evangeliums und um das Heil und das Wohl der korinthischen Gläubigen, das damit verbunden war, nämlich mit der Zuverlässigkeit des Evangeliums, der Glaubwürdigkeit der Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. In Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen, haben wir ein eindeutiges Ja Gottes zu uns Sündern, zu dir und zu mir. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Das unterstreichen wir dick, ja? Es war Ja in ihm. Ausschließlich ein Ja. Nicht gleichzeitig ein Nein in dem, was er gesprochen hat. Ein unwandelbares Ja. Nun, das müssen wir kurz einfügen. Gott sagt auch Nein. Er sagt Nein zu allen selbstgerechten und quälerischen Bemühungen des Menschen, vor Gott gerecht zu sein und Gott wohlgefällig zu leben. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott unsere Religiosität, unsere eigene Frömmigkeit ein für alle Mal im Opfertod unseres Herrn Jesus, unseres Herrn, gerichtet, durchgestrichen, gerichtet. Alle eigenen Bemühungen, alle fleischlichen Bemühungen, Gott wohlgefällig zu sein, vor ihm gerecht zu sein, ihm wohlgefällig zu wandeln, hat Gott ein für alle Mal am Kreuz durchgestrichen, hat ein Nein gesagt dazu. Und wer zu diesem göttlichen Nein nicht im Glauben Ja sagt, das nicht akzeptiert, der ist und bleibt immer noch in seiner Sünde, in der Trennung von Gott, in seiner Verlorenheit. Was aber das Heil angeht, was sein vergossenes Blut für Sünder angeht, was die Zusage des ewigen Lebens aus Gnaden in Christus angeht, was all die herrlichen Verheißungen, die darin enthalten sind, betrifft, so hat Gott für immer sein ausschließliches Ja gesprochen. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Ein bedingungsloses Ja. Und so heißt es im Psalm 33, Vers 4, das Wort Gottes ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Petrus zitiert in seinem ersten Brief den Propheten Jesaja, wenn er schreibt, das Wort Gottes ist wahrhaftig, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist, versichert er dann. Das ist das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Dieses Wort, von dem Jesaja schon gesprochen hat, das ist das Evangelium, das ihr gehört habt. Und dieses Wort, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, das lauter Ja ist und kein Nein, war auch den Korinthern verkündigt worden. Und das hatten sie geglaubt und daran sollten sie auch im Glauben festhalten. Und das sollte niemals durch die falschen Unterstellungen, die man Paulus machte, in Zweifel gezogen werden. Das ist also der Zusammenhang, ja? Ich habe mir kürzlich einmal einen Bericht angeschaut von der Mission Ethnos, so heißt sie heute, früher U-Tribe Mission, über einen Missionar, der mit seiner Familie nach Papua-Neuguinea ausgereist war, um den Menschen dort im Stamm der Muk das Evangelium zu verkündigen. Das ist bewegend, wenn man sich das einmal anschaut, auf dem Video, dem DVD. Der DVD ist bewegend. Mit welch einer Spannung diese Menschen, Tag für Tag, jeden Tag, 2 Stunden lang wurden sie unterwiesen. Der Missionar fing nicht an mit der Botschaft vom Kreuz, sondern ging von 1. Mose an, durch die ganze Bibel hindurch, bis er dann angelangte im Zentrum des Evangeliums. Mit welch einer Spannung sie gelauscht haben. Jeden Tag kamen sie zusammen, um dieses Evangelium, um diese Botschaft zu hören. Ein Beispiel dafür, mit welcher einer Intensität sie daran interessiert waren, diese Botschaft zu hören. Da gab es eine Frau, die war schwanger, die erwartete ihr Kindchen und die hatte man in die Nähe der Versammlung gesetzt. Und als das Kindchen dann zur Welt kam, wurde niemand abgelenkt. vom Hören der Botschaft. Niemand wurde abgelenkt. Alle konzentrierten sich auf dieses eine. So hat sie diese Botschaft gepackt. Und als dann der Missionar deutlich machte, Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das an eurer Stelle sein Blut für euch vergossen hat und eure Schuld und Sünde getragen hat. Als sie ihnen das Evangelium erläuterte, da kam der Geist Gottes über sie, mit Macht über sie. Und sie riefen laut aus, Etau, Etau, das heißt also, es ist gut, es ist wahr, es ist sehr wahr. Und dann geschah etwas, was wir uns hier gar nicht vorstellen können, was aber der Prophet Malachi sagt. Sie fingen an zu hüpfen, vor lauter Freude, dass sie Vergebung ihrer Sünden empfangen hatten. Als der Missionar ihnen sagte, wenn ihr glaubt an diese Botschaft, dann habt ihr Vergebung eurer Sünden. Es ist wahr, riefen sie. Und fingen an zu hüpfen und freuten sich ganz spontan über dieses wunderbare Evangelium. Das erinnerte mich an dieses Wort aus dem Propheten Maleachi. Da heißt es am Ende, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und heilen unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen, jetzt kommt dieses Bild, ja, ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Wenn also die Kühe und die Mastkälber, die im Stall überwintern mussten, dann im Frühjahr auf die Weide entlassen wurden, dann fangen sie an zu hüpfen und zu springen vor lauter Freude. Und das taten diese Leute da, als sie erkannten und glauben konnten, unsere Sünden sind uns vergeben. Zwischen Gott und uns ist alles in Ordnung. Und ihr Lieben, wir mögen unsere Freude etwas anders äußern hier in unserem Breitengraden, aber es ist nicht nur eine Sache der Kultur. Es ist auch eine Sache des Erfasstseins vom Evangelium, dieser großen und gewaltigen Botschaft. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele, lobpreise den Herrn. Es ist wahr. Wir kommen von Ostern her. Die Jünger bezeugten es voller Freude und Jubel. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist wahr. Und weil es wahr ist, und weil Gott treu ist und weil er ein Ja gesprochen hat, das er nicht verändern wird, ein bleibendes Ja im Evangelium, im Gnadenbund, so dürfen auch wir in Christus das Amen sprechen zum Lobe Gottes. So sagt Paulus hier. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lobe. Dieses Wort Amen hat die Bedeutung von so soll es sein, gewiss, wahrlich. Dieses Wort hat der Herr Jesus gebraucht, beispielsweise in Johannes Kapitel 5, Vers 24, wo er sagt, im Griechischen heißt es da, Amen, Amen, lego hymin. Wahrlich, wahrlich, so hat Luther übersetzt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was sagte denn Herr Jesus? Was war ihm denn so wichtig? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jetzt schon, durch die Wiedergeburt, durch die Neugeburt, durch das Erfassen des Heils haben wir ewiges Leben. Wir bringen also das ewige Leben schon mit in die Ewigkeit. Hier schon haben wir es, in Christus Jesus. Wahrlich, wahrlich. Und dieses Wort, mit dem wir unsere Gebete ja auch immer wieder bekräftigen, hat im Hebräischen etwas zu tun mit der Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Es ist wahr, Gott ist treu in dem, was er versprochen hat. Und so heißt es im Propheten Jesaja, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Sein Ja ist nicht gleichzeitig ein Nein. Es ist immer nur ein Ja. Und so dürfen wir mit Paulus bekennen, aus dem 1. Timotheusbrief, das ist gewisslich wahr und ein Wort, das des Glaubens wert ist. Das heißt also ein Wort, das volles Vertrauen verdient, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, dafür können wir dich im Namen Jesu nicht genug loben und preisen und dir Dank sagen, dass dein Ja im Evangelium in Christus Jesus in seiner wunderbaren Gnade für uns Sünder ein Ja ist und auch ein Ja bleibt. In diesem Ja sind alle Verheißungen, die du uns gegeben hast, in deinem Wort eingeschlossen. Auch die Verheißung, dass du uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit führst. Wir preisen dich in dieser Stunde, wir loben dich, Vater im Himmel, im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.